Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter Zukunftsweiser. Sie wissen, der Untertitel der Reihe lautet über Köpfe, die ihrer Zeit voraus waren, Visionäre in Wissenschaft, Technik, Philosophie, Kultur und Politik. Heute Abend machen wir den Gegenstand des Vortrags von Karl-Heinz Kluge nicht unlebendiger, als er ist. Es ist der einzige in der Vortragsreihe, über den Sie heute etwas hören, Hans Zischler, der noch unter uns weilt. Also der Titel der Vortragsreihe ist, also oder der Untertitel, nicht so ganz korrekt. Wie auch immer, Sie werden erfahren nachher in dem Vortrag, warum es sich lohnt, sich mit diesem noch Lebenden als Außenseiter und Zukunftsweiser zu beschäftigen. Wen haben wir heute zu Gast? Karl-Heinz Kluge war, ich glaube, schon 3, 4, 5 Mal bei uns in der Vortragsreihe in Konstanz. Er arbeitet als Schriftsteller, hat keine Riesenzahl von Publikationen, aber die, die es gibt, die sollten Sie sich mal vornehmen. Ich mag seine Arbeiten sehr, finde, er hat einen sehr eigenen Ton und den schätze ich sehr. Wir haben hier in den Vortragsreihen, die, wie Sie wissen, ja schon seit 8 Jahren laufen, nicht immer nur wissenschaftliche Vorträge, sondern haben Leute aus unterschiedlichen Bereichen da. Und ich schätze es immer, dass wir in der Vortragsreihe eigentlich fast immer mindestens 1 oder 2 Schriftsteller auch haben, die nochmal eine andere Perspektive entwickeln können, als das der typische Ordinarius irgendeiner Hochschule den leistet. Karl-Heinz Kluge hat studiert, und zwar in Berlin. Und ich glaube, das spielt womöglich für den heutigen Abend auch eine Rolle, dass er in Berlin studiert hat. Und er hat gemacht Germanistik, Philosophie und Geographie. Lebt in Offenburg und wenn er nicht schreibt und nicht andere kluge Dinge macht, dann arbeitet er hin und wieder auch noch als Buchhändler. Und er hält einen Vortrag, ja. Schön, dass Sie mich daran erinnern. Das hätte ich jetzt beinahe selber noch gesagt, aber Sie nehmen es mir aus der Hand, danke. Ich gebe was aus der Hand, das sind noch schöne Zettel für diesen Abend. Dass Sie welche haben, freut mich, aber vielleicht hat jemand anders sie nicht. Sie sind nicht der Einzige heute Abend in dem Saal, aber vielleicht wollen Sie sich vorstellen, dann weiß ich, wer mit mir redet. Entschuldigen Sie. Wie war Ihr Name? Dann weiß ich wenigstens, mit wem ich einen lockeren Disput führe. Wolf Nowotny. Mein Name ist Volker Friedrich, das habe ich vergessen zu sagen, sehen Sie mal. Und ich habe das Vergnügen, diese Vortragsreihen für Sie zu organisieren und auch zu moderieren. Und das lasse ich jetzt, weil jetzt Karl-Heinz Kluge das Wort hat, aber ich lasse die Zettel noch umgehen. Dankeschön. Also, viel Vergnügen bei dem Vortrag von Karl-Heinz Kluge.
Ich bedanke mich nochmal für die Einladung zuallererst. Begrüße Sie ganz herzlich alle, besonders aber den Hermann Kinder, der hier außen sitzt. Das ist ein Freund von mir, seit vielen Jahren habe ich in den 70er Jahren mal nach der Lektüre eines Romans von ihm, Der Schleiftrog, mit meiner Frau wandernderweise auf dem Schwarzwald-Höhenweg erwandert sozusagen. Wir haben uns getroffen im Deutschen Kanuverband, gab es einen Zeltplatz. Und ja, seitdem kenne ich ihn und das war, also wenn Sie einen Roman dazu bewegt, 300 Kilometer zu laufen, das muss ein guter Roman sein. Gut, lassen wir das zu Hans Zischler, der eigentlich Johann Zischler heißt, Hans Zischler. Der sollte im Oktober in Karlsruhe in der Literarischen Gesellschaft lesen, hat aber krankheitshalber abgesagt. Ich glaube, seine Frau war krank. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich ihn ein bisschen interview oder befrage hinterher, um so einen Einstieg für heute Abend zu haben. Das hat leider nicht geklappt. Was werden Sie heute Abend hören? Ich beginne mit einem ganz alten Film von ihm, der mich sehr beeindruckt hat oder immer noch beeindruckt bis heute. Da gibt es so 3, 4 Sachen, die man später verfolgen kann in seinen Arbeiten, in seinen schriftlichen Arbeiten. Und Peter Weiß wird eine Rolle spielen, Döblin wird eine Rolle spielen. Und zum Schluss landen wir bei einem Buch, das heißt Der Schmetterlingskoffer. Der Hermann hat vorhin gefragt, ob Franz Kafka im Kino eine Rolle spielt. Leider nicht, ich habe das beschränkt auf dieses Berlin-Buch, was ich gleich durchgehen lasse. Berlin ist zu groß für Berlin. Darum wird es im Wesentlichen gehen, aber auch um andere kleinere Titel. Ich fange einfach mal an, wenn ich zu schnell werde, weil ich den Text sehr lang schon kenne, einfach intervenieren und sagen, langsam. Hans Zischler, Stadtwanderer, Schauspieler, Essayist. Man könnte auch sagen, Übersetzer, Cineast, Kenner des französischen Kinos und, und. Meine Aufmerksamkeit für Hans Zischler als leicht fremdartiger Schauspieler, mehr war da anfangs nicht, begann mit dem Film von Wim Wenders im Lauf der Zeit 1976. Robert, gespielt von Hans Zischler, steuert seinen VW Käfer mit Vollgas in die Elbe, wobei eine Sandbank den Suizid vereitelt. Er klettert aus dem Wagen, unterm Arm einen Alu-Koffer, erreicht schwimmend das Ufer. Dort wird er von Bruno, gespielt von Rüdiger Vogler, in Empfang genommen. Jener fährt mit einem alten Möbelwagen über Land, repariert in Dorfkinos Projektoren. Eine Freundschaft entwickelt sich. Auf ihrer Reise entlang der deutsch-deutschen Grenze damals noch reden sie über ihre, auf ihrer Reise entlang der deutsch-deutschen Grenze im Sommer 76 übernachtet wird in diesem Möbelwagen, der ist hinten frei. Reden sie über ihre Sehnsüchte, über ihre Einsamkeit, ihre Jugend. Der Film handelt zugleich, das ist ganz wichtig, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, vom Sterben der Kinokultur auf dem flachen Land. Nebenbei, und das finde ich sehr schön, wird en passant einiges über Filmvorführtechnik, Malteserkreuz zum Beispiel, also wie wird ein Film transportiert, gezeigt. Und zwar ganz dezent, ganz schön nebenbei. Für unser Thema heute Abend sind aus diesem Film drei Dinge wichtig. Zum einen der für die damalige Zeit 76 neuartige Aluminiumkoffer, heute hat es jeder oder nicht mehr, der, wer weiß, was enthält, man weiß es nicht. Das Flusswasser dringt in ihn ein, fließt wieder heraus, aber Robert schleppt diesen Koffer durch den Film bis zum Ende. Zum Schluss tauscht er diesen Koffer, leer vermutlich, gegen ein Schulheft, meinem Jungen, das spielt an so einer Reifeisenrampe, ganz flaches Land. Robert ist Kinderpsychologe, der sich mit Sprachentwicklung befasst, das wird nebenbei erwähnt. Und man kann vermuten, dass er das Heft als Einstieg, als Wiedereinstieg ins Berufsleben nutzen wird. Man darf diesen Koffer, behaupte ich, wohl auch als Speicher für jene Ereignisse sehen, die sein Besitzer aktuell noch nicht einordnen kann, die aber später eine Rolle spielen werden. Ein zweiter Bereich im Film lässt sich mit dem Wort Absetzbewegung bezeichnen. Die Handlung im Film folgt den Stationen der Dorfkinos hintereinander. Sie sehen wunderschöne, mit tollen Namen, Lichthaus. Also ich weiß, wenn Sie den Film sehen, wunderbare Kinos, Originalkinos, die gibt es halt gar nicht mehr. Während Bruno die Projektoren überprüft und gegebenenfalls repariert, verlässt ihn Robert immer für kurze Zeit, setzt sich ab, schlendert durchs Dorf, beobachtet Kinder zum Beispiel und unter einer Brücke Papierschiffe ins Wasser setzen. Er kommt zurück. In einer Nacht setzt er am Handsatz, Bleisatz, eine Zeitungsseite, Überschrift, wie eine Frau zu Ehren sei. Oder er erkundet ein verlassenes Kieswerk. Er ist ständig unterwegs, immer wieder weg, kommt zurück zu diesem Möbelwagen. Aber, das ist wichtig, er berichtet gar nicht von dem, was er gesehen hat, gehört hat. Es wird im Film nicht ganz klar, muss man sagen, was diese Exkursionen eigentlich bezwecken. Das wird sich aber später ändern. Sicher ist nur, Robert wurde von einer Frau verlassen. Vielleicht will er ins Nachdenken kommen. Mit der Absetzbewegung, dem Gang durch die Landschaft, wozu auch der Blick aus dem Fahrzeug gehört, und immer wieder will Robert aussteigen, will fliehen, aber er bleibt eben bei dem anderen. Zu dieser Bewegung gehört auch der Ausschnitt, der Bildtext. Was heißt das? Einmal, Robert findet in der Koje der Fahrerkabine keinen Schlaf und wechselt nachts in den Laderaum. Er liegt, schaut nach oben durch eine Luke im Dach in den bewölkten Nachthimmel. Auch wir, die Zuschauer, sehen dem Treiben der Wolken zu wie ein Film im Film. Später findet Robert im Laderaum alte illustrierte Filmzeitschriften, das kennen Sie vielleicht noch, so Schwarz-Weiß-Zeitschriften. Er blättert und ritzt mit einem Stift, sehr manisch kann man fast sagen, aus diesem Foto, was man sieht, ein Viereck heraus. Dahinter erscheint Schrift der nächsten Seite. Solche Bildtexte, Collagen, etwas Neues entstehen und das ist für unseren späteren Fortgang wichtig. Einmal sitzt Robert am Tisch, schlägt einen Schreibblock auf, so einen Stenoblock, setzt den Kugelschreiber an, überlegt, schreibt aber noch nicht. Er schließt den Block. Ohne das Drehbuch des Films zu kennen, um nachzulesen, ob Hans Zischler, der Schauspieler, an diesen Stellen einfach nur improvisiert, dieses noch nicht schreiben, diese Wartehaltung ist bedeutsam, weist auf Zukünftiges. Zischler, Zitat, mein ganzes Studium war Recherche, alles war von einer zielgerichteten Neugier geprägt. Zitat Ende. Bleibt festzuhalten, der unverwüstliche Koffer, die Absetzbewegungen und die Schrift im Bildtext, im Ausschnitt, werden Hans Zischler fortan begleiten. Womöglich, denke ich, sind sie wesentlich für seine Vision. Zweitens, neben seiner Arbeit als Schauspieler und Sprecher für Hörbücher hat Zischler immer schon geschrieben. Zudem betreibt er den Alpheus Verlag in Berlin. Wenn Sie ins Netz gehen, sehen Sie, die machen sehr schöne Bild-, Text-, Fotobücher. Kleine Auflage, wunderbare Fotos. Einige seiner Bücher widmen sich dabei der Stadt Berlin. Stadtgeografisch, historisch, literarisch oder oft gemischt. Amalgam. Dabei ist es nicht so, dass Zischlers Vielseitigkeit einem Mangel an Disziplin geschuldet ist. Im Gegenteil. Es gibt Geschichten, die lassen sich filmisch vorführen. Wohlan. Aber erst als Essay oder Erzählung im Lauf der Zeit Wort für Wort vorangebracht, gewinnen sie an Eigenständigkeit, ihren künstlerischen Wert. Und genau hier setzt das neue Buch von Zischler an, Berlin ist zu groß für Berlin. Ich lasse das durchlaufen, ich brauche es nachher für ein Zitat. Sie dürfen blättern. Der Journalist Hilmar Klute bemerkt hierzu, Zitat, es ist so paradox. Die Stadt Berlin ist voller alter, der Geschichte abgerungener und der Natur überantworteter Reservate. Aber sie spielen für die Menschen der Stadt kaum mehr eine Rolle. Urbanismus wird in ungebremster Ausdehnungseuphorie umgemünzt. Die Stadtachsen werden zugestellt mit tölpelhaft hingeworfenen Bauprojekten. Zitat Ende. Und so macht sich der Vorläufer, der Stadtwanderer Zischler auf den Weg, geht Strecken ab, hält inne, zeigt erzählerisch analysierend, was er an wesentlichen Entdeckungen findet, öffnet uns, wenn wir denn wollen, den Nachgängern die Augen. Schon Alfred Döblin mit seinem Alexanderplatz und Peter Weiß mit seinem sperrigen Titel Die Ästhetik des Widerstands, das ist der erste Band. Ich habe nie in meinem Leben mehr an einem Buch mehr Bleistiftzeichnungen und Anstreichungen gemacht, Notizen wie in dieses Buch. Ich lasse es gleich rumgehen. Mit der sperrigen Trilogie, ist nur der erste Band, die Ästhetik des Widerstands, waren auf je verschiedenen Wegen und Zeiten in dieser Stadt unterwegs, um was zu zeigen. Döblins 1929 veröffentlichter Roman Berlin, Alexanderplatz, konzentriert sich wesentlich auf das Gebiet im Osten, rund um den Alexanderplatz. Auch die Hasenheide, ein Vergnügungszentrum, die Irrenanstalt Buch spielen eine Rolle und selbstverständlich Tegel mit seinem Gefängnis. Von dort kommt nämlich der Zementarbeiter Franz Bieberkopf mit der elektrischen, der 41, in die Stadt, versucht Fuß zu fassen, strauchelt, wird erneut kriminell, landet im Irrenhaus. Der Autor und Nervenarzt Döblin kannte sein Berlin, belauschte es, man kann sagen, wie mit einem Stethoskop. Sein Bild der Stadt entsteht durch Montage und Collage von Zeitungsfetzen, Plakatwänden, Operettenschlagern, Gassenhauern, Soldatenliedern, Gesundheitstabellen, Annoncen und. Schier alles Lesbare wird in die Romanhandlung hineingebaut, wird sprachlich beschleunigt, wirbelt Bieberkopf und den Leser herum. Simultanstil, Rhythmus der Großstadt heißt sowas. Nur wenn sein Held ins Nachdenken gerät, verlangsamt die Handlung. Döblin beschreibt Hinterhöfe, die gewaltige Baugrube der U-Bahn am Alex zu jener Zeit, den Grundriss einer Arbeiterwohnung im Wedding. Aber dass die Stadt einen erschlagen kann, kommt bei ihm eher über Kriminalität, über Alkohol, über Totschlag, über Prostitution. Tröstend sagt der Jude zum verzweifelten Bieberkopf, Berlin ist so groß, wo 1000 leben, wird noch einer leben. Stimmt das zukünftig? Peter Weißens Roman, Die Ästhetik des Widerstands von 1975, das ist der erste Band, handelt vereinfacht gesprochen von drei jungen Männern, die vom Zugang zu einer umfassenden Bildung bislang ausgeschlossen waren. Der aufkommende Faschismus kompliziert ihre Lage, gestärkt durch Lektüren und Bilder, ich nenne nur Jericho, Pergamonfries, Picassos Guernica und vieles, vieles mehr. Und die gesellschaftspolitische Analyse des Faschismus am Abend der Machtergreifung sowie Gespräche über die Arbeiterbewegungen in anderen Ländern lassen sie abtauchen in den Untergrund, in den Widerstand. Die Wege führen nach Spanien bzw. Schweden. Der Roman, die Ästhetik, beginnt mit einer Beschreibung des Pergamonaltars in Berlin. Geht über in eine gemeinsame Analyse der drei über diesen Altar, über Seiten hinweg. Dieses Buch hat keine Absätze, es sind Kapitel, aber das geht wie ein Block von oben nach unten. Sie müssen unheimlich aufpassen, dass Sie sich nicht rausschmeißen lassen, dass Sie nicht aufgeben, weil es ist wirklich, es ist ein Monolith von Text. Also tun Sie sich das irgendwann an, gehen Sie in die Bibliothek, lesen Sie das, versuchen Sie zu lesen, das sind wirklich absatzlos. Geht über in eine gemeinsame Analyse der drei, über Seiten hinweg. Sie beziehen die Kämpfe auf diesem antiken Fries, der bis heute steht auf der Insel, auf ihr zukünftig bedrohtes Leben im Jahr 1934. Wenn Sie einmal in Berlin weilen, gehen Sie auf die Museumsinsel, betrachten Sie den Pergamonfries, vielleicht mit dem Roman von Peter Weiß oder zumindest die ersten Seiten. Auf was ich hinaus will, geschieht kurze Zeit später. Der namenlose Ich-Erzähler steigt während einem Luftmanöver über Berlin aus dem U-Bahnhof Schwarzkopfstraße. Omnibusse und PKW stoppen. Passanten rennen in den Luftschutzkeller. Er jedoch läuft zur einstigen Wohnung der Eltern in der Pflugstraße hinauf in die vierte Etage. Die Eltern sind bereits vertrieben. Er selbst wird untertauchen. Er sieht die leeren Zimmer, die Küche der Proletenwohnung, auf dem Boden im Linoleum Druckstellen, die Rillen der Bretter. Drücken von unten durch. Und wie er so starrt, reißt der Belag, öffnet sich der Boden, schiebt sich der Kopf des Vaters, dann der Oberkörper heraus, bedeckt mit Mörtel, Dreck und Werg. Wie unter Trance geht der Sohn rückwärts, gleitet aus dem Küchenfenster, schwebt gleichsam im Engelsflug über das Quartier Berlin-Mitte. Er sieht die AEG-Zählerfabrik, die Schalterhalle der S-Bahn, die menschenleeren Perrons, das große Naturkundemuseum, davon später mehr. Er sieht alles und weiß, es ist ein Abschied vom Quartier, von den Freunden, von den Eltern. Als er später durchs Fenster in die Küche wieder zurückleitet, ist alles wie zuvor. Stumm. Das ist deutscher Surrealismus. Ich habe Ihnen Döblin und Weiß referiert, weil es um Ankunft bei Döblin und Abschied bei Weiß geht, aus der Stadt Berlin. Weil ich meine, mit diesen Passagen lässt sich besser verstehen, was Zischler in seinem Essay in dem Buch Berlin ist zu groß für Berlin leistet, dass er gewissermaßen die vergessenen, unentdeckten, noch nicht entdeckten Geschichten Berlins fortschreibt und das zielt vermutlich auch auf seine Vision. Drittens, erinnerlich eine sehr frühe Lektüre aus dem Band Tagesreisen von Hans Zischler. Tagesreisen deswegen, man konnte als Westberliner für einen Tag nach Ostberlin einreisen, musste abends wieder zurück, hatte eine Art Kopfgeld. Und deswegen Tagesreisen ist ein frühes Buch aus dem Merve Verlag. Dort schreibt Zischler von einem Turmfalken in diesem Buch eben, der über die Berliner Bleibtreustraße, das ist richtig in Berlin, Westberlin, kreist und im Loch einer Brandmauer haust. Wohl dem, schließt Zischler, der solch einen Nachbarn hat. Zischler verfolgt diese knappen Beobachtungen in dem Band nicht weiter. Es ist nur ein Ausschnitt, von dem ich zum Anfang sprach. Er könnte weitergeschrieben werden. Damals genügten Zischler solche knappen Ausschnitte. Aber das hat sich inzwischen geändert. Und denken Sie daran, wie Peter Weiß seinen Helden mit seinem Engelsflug über Berlin-Mitte Abschied nehmen lässt. Und jetzt also, ich weiß nicht, wo es ist, das Buch Berlin ist zu groß für Berlin. Der seltsame Titel dieses Buchs ist einem Lied von Ernst Reuter entnommen aus dem Jahr 1913. Ich hatte mir, als ich spürte, dass die heutige Präsentation vielleicht schwierig werden würde, vorgestellt, wir würden hier alle im Kreis sitzen, wie einst im Kindergarten. Ich würde einfach erzählen, dabei Zischlers Buch reihum gehen lassen. Aber das würde dem Reichtum, dem intellektuellen Reichtum dieses Buchs, dem Inhalt zuwiderlaufen. Denn dieses Buch ist ein Kompendium, eine Mischung aus Geschichte, Geografie, Kritik an verfehlter Stadtplanung, an Kunst, Literatur, Kinderspielforschung, das sehen Sie auf dem Umschlag vorne. Sie denken an den Anfang, an die Papierschiffchen, jetzt kommen die Sachen wieder zurück und vielem, vielem mehr. Es ist auch, das ist mir wichtig, eine Verführung zum Laufen in der Stadt, in der Großstadt. Es ist ein Buch, bebildert mit Skizzen, alten Werbeplakaten, fremden und eigenen Fotos. Allein auf 4 Seiten am Anfang lassen sich Fundstücke, Ziegelreste, Isolatoren, Mosaike, Glasschmelze, verrottete, rostige Stromschalter, bizarr traurige Fotos aus dem Trümmerschutt der Bombardements im Weltkrieg II auf dem Teufelsberg begraben und geborgen und dokumentiert vom Autor schauen und ab und sehen. Wenn man diese Trümmer betrachtet, so geht es mir zumindest, entstehen Geschichten, kleine Geschichten, fast gegen den eigenen Willen. Was man noch wissen sollte, Zischler ist in Berlin stets zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, selten mit Bus oder S-Bahn und das seit Jahrzehnten. Er braucht das freie Gelände, über sich den Himmel von Berlin, kein Gehäuse. Der Blick soll sozusagen an der langen Leine laufen. Er ist auch ein Flaneur, ganz im Sinne Walter Benjamins oder Franz Hessels. Es werden Pfade, Zugangswege, Schneisen durchs Dickicht dieser Großstadt gelegt, die, wenn wir sie wissend und mitlesend mitlaufen, zu ahnen und zu sehen beginnen, was uns durch Geschwindigkeit, die in der Großstadt auch den Stau beinhaltet, an Erkennbarem, an Verknüpfungen verloren geht. Die große Distanz in Schrittlänge durchmessen, das meine ich, gehört zu Zischlers Vision. Viertens. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, der Volker hat es vorhin schon angekündigt, zu den bislang vorgestellten Visionären. Deren Vorstellungen, Theorien, Entwürfe, eben Visionen, sind längst fester Bestandteil unserer Wissenschaft, unseres wissenschaftlichen Denkens, unseres Diskurses. Zischler ist dagegen als Visionär sozusagen noch auf dem Weg. Aber er scheint, meine ich, mit seinem Buch auf dem Richtigen zu sein. Wenn es nicht so abgedroschen klingen würde, könnte man sagen, der Weg ist sein Ziel. Der Band selbst, der unterwegs ist, ist angelegt als großer Essay und aufgeteilt in 11 abgeschlossene Kapitel, die hintereinander gelesen werden können, aber es nicht zwangsläufig müssen. Sie selbst können, ganz so als stünden sie irgendwo in Charlottenburg an einer Kreuzung in Berlin, in eine Richtung loslaufen, ein Kapitel aufschlagen, lesen, in Anführungszeichen, weiterlaufen. Zischler selbst beginnt in dem Buch mit dem Teufelsberg, diesem gigantischen Schutt- oder Grabhügel, sollte man sagen, auf dessen Terrain 1936, das wusste ich auch nicht, die sogenannte Wehrtechnische Fakultät errichtet werden sollte. Ein monströser, klotziger Bau, ist nie zu Ende gebaut worden. Auftakt für Hitlers Germania. Hitler wollte Berlin auslöschen, umbauen. Es kam dann so, aber ganz anders. Über dem Projekt Fakultät wurde nach 1945 die Trümmer, die Hinterlassenschaft des Luftkriegs auf Berlin, 25 Millionen Kubikmeter Schutt abgeladen und planiert. Danach setzte Vegetation ein, ganz spontan. Auch davon schreibt Zischler. Ein Architekt, schreibt Zischler, hat einmal den Vorschlag gemacht, ernsthaft, von der Spitze des Bergs, auf dem während des sogenannten Kalten Kriegs eine bizarre US-Army-Radarstation stand und lauschte, macht sie heute noch, einen gläsernen Aufzug lotrecht nach unten zu treiben. So hätte man von der amerikanischen Gegenwart durch die Trümmerzeit bis zum NS-Wehrtechnik-Rohbau hinuntergleiten können und zurück. Solange das aber nicht klappt, kann man im Winter dort bei Schnee ein wenig 5 bis 8 Meter Skifahren oder im Herbst die Drachen steigen lassen. Geschieht noch immer. Fünftens. Flächenmäßig ist Berlin die größte Stadt Europas. Größer als Paris, größer als London. Was hier an Dichte fehlt, glaubten ihre Planer durch Flächenausdehnung wettmachen zu müssen. Und so endet der Band von Zischler, ich springe jetzt nach hinten, quasi exemplarisch mit einer Busfahrt über 59 Stationen vom Brixplatz, das ist Charlottenburg West, also im Westen, bis nach Stralau in Friedrichshain mit dem Bus 104, 59 Stationen. Neben sehr, sehr vielen Fotos während der Fahrt geschossen, Zischler sitzt vorn auf dem Oberdeck, erzählt erkenntnisreich und zugleich sehr konzentriert. Hier nur einige wenige Beispiele über das Haus des Rundfunks, was im Nazireich wichtig war. Den verschwundenen Lunapark war ein Vergnügungspark am Halensee. heute gibt es sogar noch einen See, hat sich Peter Zondi, wer den kennt, ertränkt im Hallensee. Es geht über die jüdische Germanistin Agathe Lasch, kannte ich auch nicht, die über den Berliner Stadtdialekt forschte. Sie wurde deportiert und 1942 in Riga ermordet. Er erinnert an Hedi Paris und Peter Gente, die den Merve Verlag lange geleitet haben. Und vieles, vieles mehr. Die sind wiederum nur die erwähnten Bildtextausschnitte. Also man liest ein Stück Text, hat immer wieder Fotostrecken, Bildstrecken. Ganz zum Schluss heißt es, ich zitiere Zischler, am Ende der Station, Stralau verliert sich in einem kleinen Park, ein Karl-Marx-Denkmal und eine Kirche mit Friedhof. Untergegangen und verschüttet ist der Tunnel unter der Spree, der einmal Stralau mit Treptow verbunden hat. Das Urstromtal will so etwas nicht. Denn Berlin, könnte ich hinzufügen, ist auf märkischem Sand gebaut, was bis heute beim Bau neuer U-Bahn-Strecken immer noch Probleme bereitet. Sechstens, was findet sich in den anderen Kapiteln? Ich möchte stellvertretend zwei herausgreifen, die mir besonders eindrücklich erscheinen und die jeweils mit dem Laufen in der Stadt Berlin zu tun haben. Sprechen wir zuerst über die Dichterin Gertrud Kolmar. Geboren 1894 in Berlin, verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend im Berliner Westend, Ahornallee, arbeitete als Kindergärtnerin, später als Übersetzerin. Sie beginnt Gedichte zu schreiben. 1923 zieht die Familie nach Spandau, das ist vor Berlin, die Spandauer sind sehr eigen, es liegt vor Berlin, in die Villenkolonie Finkenkrug. 1933 fliehen die Geschwister, Gertrud bleibt mit dem Vater zurück. 1938 müssen sie unter Zwang ihr Haus verkaufen und ziehen in ein sogenanntes Judenhaus nach Berlin-Schöneberg, Münchner Straße 18a. Heute gibt es für die Dichterin dort einen Stolperstein und eine Gedenktafel. Doch Zischler setzt ganz anders an. Er zitiert einen Brief der Kolmar an ihre Schwester in der Schweiz, in dem sie beschreibt, wie schwierig es für sie inzwischen ist, als Jüdin mit einem Stern am Mantel noch spazieren zu gehen. Ihr Blick, schreibt sie, sei nach innen gewandt. Sie schreibt Gedichte, zumeist in den Morgenstunden, aber ihrer Stadt hat sie den Rücken gekehrt. Sie lebt isoliert, höchstens Briefe. Doch dann, an einem Sonntag im Januar 1940 bricht sie von Schöneberg auf, die Strecke einfach und zu Fuß geschätzt 10 Kilometer, über Wilmersdorf, Charlottenburg ins Westend, Ahornallee. Es ist nicht verbrieft, welche Straßen sie nimmt, ob sie öfter die Seiten wechselt, aber sie hält fest, dass sie, Zitat, ihre eigenen Eindrücke auf frischer Tat ertappen wolle. Genau so. Sie läuft schlafwandlerisch wie im Traum, der Judenstern am Mantel bleibt. Und wirklich, sie kommt ans Elternhaus, tritt näher, es ist älter geworden, heruntergekommen. Das Foto im Buch, wenn Sie es sehen, wirkt verwaschen, phantomhaft. Doch, sagt sie, das Thermometer am Wohnzimmerfenster hängt noch. Sie registriert Veränderungen im Garten und dann sieht sie am Eingang ein Schild. Polizeirevier. Sie erklärt sich, der Hausmeister erweist sich als Notbürger und führt Gertrud Kolmar im Kriegsjahr 1940 tatsächlich durchs Elternhaus. Die Zeit scheint für einen Moment stillzustehen, völlig aufgehoben, Traumsequenz. Der Weg zurück. Sie tritt wieder zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie an, in Lichtenberg, später in Wilmersdorf. Sie schreibt weiter, auch über ihre morgendlichen Gänge in Berlin. Im Februar 1943 wird sie während der sogenannten Fabrikaktion verhaftet, nach Auschwitz deportiert und am 3. März bei der Ankunft ermordet, vermutlich sofort. Siebtens, Hans Zischler schafft es, aufgrund seines vielfältigen, oft überbordenden Wissens von Berlin, ein Netz mit Raumpunkten oder Ankerplätzen, an die sie andocken können, um sich kulturgeschichtlich, was Besseres fiel mir nicht ein, zu orientieren, um im übertragenen Sinn weiterzulaufen. Es kann sein, dass sie dabei durch No Man's Land kommen, weil bestimmte erzählte Örtlichkeiten gar nicht mehr so existieren. Im Fall von Gertrud Kolmar sind die Raumpunkte im Stadtbild bis heute nachvollziehbar, gedanklich und zu Fuß. Bei dem Kapitel über Oskar Huth, dem Zischler die Ehre erweist, würde man sie mittels farbigen Garn im Stadtplan von Berlin um 45 ausziehen, glichen sie einer wüsten Knüpfarbeit unter Drogeneinfluss, so vertrackt. Denn Oskar Huth lebte in Berlin der Nazis in ständiger Bewegung, in ständiger Tarnung, doch jetzt von vorn. Das spannendste Kapitel ist dem Überlebenskünstler Oskar Huth gewidmet, Huth mit TH. Die Überschrift dazu lautet: Mein Monster Latsch. Latsch von Latschen, gehen, laufen. Ihn trifft Zischler in den 70er Jahren am Savignyplatz in der Kneipe Zwiebelfisch. Eine vom Zigarettenqualm düstere Höhle, in der Schriftsteller und Maler trinken, ausgiebig. Der Ausdruck Zwiebelfisch ist ein Code aus der Druckersprache und meint einen fälschlich aus einer anderen Schrift gesetzten Buchstaben im Bleisatz. Das ist wichtig. Anfangs hält Zischler den älteren, vornehmen Herrn in der Kneipe für einen polnischen Aristokraten, der saubere Hemden und Fliegen trägt und aus der Zeit gefallen scheint. Aber nach und nach gibt sich der Fremde zu erkennen und eine unerhörte Biografie eröffnet sich. Oskar Huth, geboren 1918, aufgewachsen im Berliner Osten, gelernter Instrumentenbauer und Grafiker, versierter Graveur, gibt es heute gar nicht mehr, und Drucker, will nach einer ersten Berührung mit dem Barras, wie er sagt, der Wehrmacht, auf keinen Fall kämpfen und überhaupt nicht sterben. Und beschließt ab 1939 in eine, wie er sagt, Scheinillegalität zu gehen, um zu überleben. Er taucht ab, hat ab sofort keine feste Adresse mehr, wohnt immer nur eine Nacht bei verschiedenen Freunden. Das geht eine Zeit gut. Im November 1941 erhält er trotzdem die Einberufung, der Huth nennt sich ab diesem Tag Haupt. So lautet sein Name in Wehrpass und Arbeitsbuch, perfekt gefälscht. Eine Freundin zieht aus ihrer Wohnung und er illegal ein, Berlin-Wilmersdorf, Dillenburger Straße 58F. Seine Mitbewohner sind lauter kleine Nazis. Und weil es mit dem Fälschen so gut geklappt hat, beschließt er im Keller jenes Hauses weiter zu drucken. Er fälscht Pässe, die Menge, wegen des Lärms nur bei Bombardements, wegen der Druckmaschine, unter anderem für den Offizier Ludwig von Hammerstein, Mitverschwörer des 20. Juli. Er druckt Buttermarken, eine für ihn einfache Übung, gelangt ein Papier, das perfekt stimmt. Die Marken verschenkt er, sie lassen sich tauschen gegen Kartoffeln oder Brot. Zum Schluss, Frühjahr 1945, ist er in Frauenkleidern unterwegs. Überlebt. Niemals, so seine Devise, niemals fährt er, um nicht in Kontrolle zu geraten, mit dem Bus, mit S oder U-Bahn. Niemals geht er bei Bombenangriffen in den Luftschutzbunker. Er latscht, Klammer auf, Klammer zu, läuft, lieber durch Berlin, bis an den Rand und zurück und kreuz und quer, Monsterlatsch. Jetzt bräuchte ich bitte mal das Buch. Es geht gleich zurück. Dankeschön. Da ist er auch zu sehen. So, 59. Richtig aus dem Stand raus. Er müsste eigentlich Berlinern, aber das mache ich jetzt nicht. Ich komme von Weißensee über die Landsberger Allee und dann durch die Landsberger Straße. Die führt direkt auf den Alexanderplatz. Als ich am Eckhaus zum Platz bin, stelle ich mich in den Hausflur und es prasselt die Flak und die Splitter gehen runter. Tack, 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 tack. Da flitzt so ein Luftschutzwart rum und sagt: In den Keller, in den Keller. Es durfte ja bei Alarm keiner auf die Straße. Der Luftschutzwart konnte dich anhalten und zwingen, in den Keller zu gehen. Das wollte ich auf keinen Fall. Denn da konnten ja welche sein, die meinem Papier nicht trauten oder sich sagten: Wie kommt es, dass so ein junger Mensch noch nicht eingezogen ist? Ich wollte mich solchen Kontrollen nur unterwerfen, wenn es absolut unumgänglich war, und sagte deshalb zum Luftschutzwart: Ich bin ja gleich da, ich bin schon fast zu Hause. Der aber hatte nun Schiss und verschwand im Keller. So. Der Luftschutzwart ist weg und ich wurde jetzt gefangen von einer Überzeugung: Du musst rüber über den Alexanderplatz. Wenn das klickt und klackt, du musst da rüber. Da musst du Deckung nehmen, wo kein Mensch ist, unter dem Bahnviadukt. Ich fasse mir also ein Herz, renne über den Alexanderplatz und wie ich den Viadukt erreiche, spüre ich einen Zwang in mir, auf dieses Haus zu gucken, zurück. Da geht eine Bombe runter und alles ist im Arsch. Auch später, nach dem Krieg, wird Oskar Huth, er wohnt jetzt in der Nähe Nollendorfplatz, sind 3-4 Stationen vom Savignyplatz, nächtens zu Fuß nach Hause kommen. Alte, sichere Gewohnheit bis zum Tod. Achtens. Und was hat es nun mit dem Koffer auf sich, den ich ganz zu Anfang erwähnte? Sie erinnern sich an das Naturkundemuseum in der Berliner Invalidenstraße, über das der Erzähler Peter Weiß zum Abschied fliegt und kreist. Als ich dort kurz nach der Wende zum ersten Mal eintrat, dachte ich, der letzte Weltkrieg sei gerade eben erst vorbei. Außen an der Fassade Löcher, Schrunden, weggeplatzt von MG-Geschossgarben, die Fensterrahmen fast ohne Farbe, drinnen stumpfer Terrazzoboden. Als Hanna Zeckau und der Autor Hans Zischler 2006 für eine Recherche im Naturkundemuseum unterwegs sind, war sicher vieles schon wieder hergerichtet, geweißelt, geschönt. Gibt es gerade rum, Sie dürfen da auch reingucken. Aber die Depots im Museum bleiben trotzdem düster, tageslichtscheu, staubtrocken. Was die beiden suchten, erfahren wir leider nicht, aber sie stoßen dort auf einen verwaisten Überseekoffer, gefüllt mit 18.000 Schmetterlingen aus dem kolumbianischen Hochland, exakt in Papiertütchen verpackt, eingesargt in Hunderten von Zigarrenkisten. Kennen Sie diese Holzkistchen? Doppelt exotische Buntheit. Und während Hanna Zeckau mit Hilfe der Museumsfachleute die ersten Falter auf Brettchen über feuchten Sand legt, worauf sich deren Flügel in perfekter Farbe und Muster wieder entfalten und sie zeichnen kann, was sie auch tut, kann man im Buch sehen, taucht Hans Zischler in die Recherche, in die Rekonstruktion dieses Schatzes ein. Der Besitzer des Überseekoffers war Arnold Schulze mit TZ, der während der 20er und 30er Jahre erhebliche Teile Südamerikas bereiste mit seiner Frau, der Naturliebhaber, Naturschützer war, aber zugleich auch Schmetterlinge jagte. Jenen Koffer hatte er vorausgeschickt. Eine Vorahnung? Denn 1939 wollte er die anderen Schätze seiner Arbeit nach Deutschland bringen. Der Frachter in, Hertha und Arnold Schulze waren die einzigen Passagiere, kommt aus Brasilien, läuft Richtung Hamburg. Am 3. September 1939 tritt die Atlantikblockade in Kraft. Der Frachter wird bei Teneriffa gestoppt von Engländern. Die Mannschaft und das Ehepaar müssen das Schiff verlassen. Es wird sofort auf der Stelle versenkt. Für den Forscher ein Totalverlust. Seine Früchte, Fotografien, Zeichnungen, Tagebücher, Herbarien, 4,5 Jahre Exkursionsarbeit versinken vor seinen Augen. Arnold Schulze stirbt 1948 in Madeira. Nur jener Koffer im Naturkundemuseum bleibt. Ein stummer Schatz, Jahrzehnte unentdeckt, jetzt gelüftet. Übrigens stilisieren die Zeichnerin und der Autor ihre Funde in keinster Weise, sind neugierig darauf, dass aus dem Material für den Leser optisch und sprachlich etwas Optimales wird. Das gelingt auf wunderbare Weise, finde ich. Neuntens, über dieses Buch, der Schmetterlingskoffer, mit seinen Zeichnungen, den Ausbreitungen der Tagebuchskizzen, den Reiserouten, den Einlassungen von Kollegen, Nabokov zum Beispiel, wäre noch viel, viel, viel zu sagen. Dafür wäre ein zusätzlicher Abend nötig, aber vielleicht machen Sie sich an eine eigene Lektüre. Zehntens, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man fragen kann oder muss, ob Zischler ein Visionär ist. Er selbst, denke ich, würde den Begriff für seine Person vermutlich ablehnen. Andererseits, der Filmkritiker Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung, schreibt über ihn, Zischler, der Träumer des deutschen Kinos, zwei Filme haben ihn ins Gedächtnis der Kinozuschauer heimisch werden lassen, im Lauf der Zeit, und Berlin Chamissoplatz. Keiner schaut derart intensiv im deutschen Kino. Einer, der die Dinge liest wie Bücher. Zitat Ende. Und Traum und Vision, wissen wir, stehen wohl in Beziehung zueinander. Vielleicht muss man sich noch einmal klar machen, dass Hans Zischler, was seine Stadtwanderungen angeht, Berlin ist zu groß für Berlin, durchaus in einer Reihe mit Walter Benjamin, Stichwort Pariser Passagen, und Franz Hessel und Ludwig Hohl, habe ich hier auch schon mal vorgestellt, den Schweizer aus der Tiefsee heißt das Buch, der in Paris nachts alleine unterwegs war und die Boulevards von der Mitte aus bis an den Rand von Paris erkundet hat, alleine. Gibt es ein Buch drüber. Gut, an der Stelle wäre ich erstmal fertig mit meinen Ausführungen. Was mich freuen würde, wenn, Sie sind ja oft auch sicher mal in Großstädten, wie Sie Großstadt erleben, wenn Sie ohne Stadtplan, wenn Sie auf eigene Faust laufen, ob wir in die Richtung ein bisschen diskutieren könnten. Ansonsten wäre noch ein Angebot, also ich habe 16 Jahre in Berlin gelebt und schreibe gerade an einem Erzählband und eine Erzählung, könnte ich so, schau Advent, mach mal das Fensterchen auf, noch 2, 3 Seiten lesen, wenn Sie noch Kraft haben, wo es um was Ähnliches geht, was Zischler macht, was ich, ohne das zu wissen, auch probiere, nämlich sich so, also sozusagen fremdgehen in anderer Hinsicht, also sich fremd auf was einlassen. Ansonsten sollten wir vielleicht einfach mal über das Buch und über den Visionär Zischler, wenn er denn einer ist, sprechen. Vielen Dank. Gut, machen wir. Es ist nicht lang, also es ist, das Ganze hat 25 Seiten, aber der Anfang ist einfach, finde ich, eingängig. Die Geschichte heißt eine unglaubliche Geschichte. Es ist eine Reihe von 9 oder 10 Erzählungen werden zum Schluss sein und die spielt jetzt, also alle 10 Jahre beginnt was Neues und die spielt in den 70er Jahren eine unglaubliche Geschichte, hat ein Motto. Der Torpedokäfer ist wissenschaftlich nicht genügend beschrieben, um in seiner Art für die Einordnung in einem fachlich zuständigen Nachschlagewerk schon reif zu sein. Franz Jung. Es gibt Tage, da läuft der Blick in die Kindheit, streift durch die schon damals zu kleine Wohnung auf der Suche nach einem ledernen Schulranzen, die Riemen hinten über Kreuz. Ich sehe, wie der Küchendunst das Fenster beschlägt, erinnere die Schale für die Schlüssel auf der Kommode, doch nie kommen mir Bilder in den Sinn, die dort an den Wänden hängen können. Mehr oder weniger pastose Landschaften in Öl, darauf verkrüppelte Tannen im Hochwald oder Kühe unter einem tiefen ostpreußischen Himmel. Es gab keine kubistischen Drucke, noch nicht einmal Postkarten von Miro oder Klee. Nur ein Kalender, der in der Küche von Citroën und im Flur der Meisterbrief meines Vaters im Kfz-Handwerk. Dahinter klemmte ein Sträußchen verstaubter Lavendel. Vor Jahren schrieb mir einmal ein Freund, er fühle sich von den Holzschnitten aus seiner Jugend verfolgt und umzingelt. Jene primitiv anmutenden Drucke ertrage er noch immer nicht. Auch die Welt in Wasserfarben sei ihm suspekt. Solch schönen Überfluss kannte ich nie. Was sollte ich dazu sagen? Warum hatten wir zu Hause ohne Bilder gelebt? Dabei hätte mein Vater, der sich bis zu seinem Tod höchstens für französische Autos gebraucht oder ziemlich neu und die Spiele des örtlichen Fußballclubs interessierte, einmal die Chance gehabt, sozusagen nebenbei und fast ohne Mühe in den Besitz eines Kunstwerks zu gelangen. Eine unglaubliche Geschichte. Im Sommer 1970 kam ich nach Berlin, wohnte anfangs bei einer Witwe im Wedding, nahe am alten Flakbunker Humboldthain, dessen Reste man vom Balkon aus hinter Bäumen sah. Manchmal besuchte mich ein Freund in meinem Untermieterzimmer bei Erna Sankowski. Wir arbeiteten zusammen in einer Fabrik am Schlesischen Tor, bauten Tonbandgeräte. Der Freund fuhr einen militärgrauen 220er Mercedes mit Heckflossen, ein wunderbar solides Gefährt, genannt die Rollende Galerie. In der Dämmerung war ich mit der Witwe auf dem Balkon gestanden, wir hatten Zigaretten geraucht und vom 5. Stock hinüber zum Bunker geschaut, der im letzten Licht wie ein verwundetes Urtier zu lauern schien. Ich wusste nicht genau, warum wir dort standen, sah die Frau von der Seite an, als hätte sie die Antwort, ihre ergrauten Haare waren in Wasserwellen gelegt, rosa gefärbt die Lippen, die kaum merklich zitterten. Das mussten sie auch nicht, dachte ich mir, denn vor jedem Tier, getarnt im märkischen Sand, zog sich der Graben der S-Bahn als unüberwindliche Sperre. Andererseits hatte ich die Witwe in den Nächten jammern und rufen hören, es klang wie Hundswache. Sicher war ich mir nicht. Am Morgen, wenn ich im Studio, wie sie ihre Schlafküche nannte, meinen Kaffee trank, wirkte sie oft kleinlaut, zermürbt, bleich, schob das Foto ihres Geliebten auf der Anrichte hin und her, fand keine gültige Ordnung. Es roch, obgleich sie schon gelüftet hatte, leicht säuerlich, was von der Klappcouch, dem undichten Kühlschrank oder etwas ganz anderem rühren konnte. Sie schaute auf ihre Herrenarmbanduhr mit dem zerkratzten Glas und sagte, nun müsse ich mich sputen, es sei allerhöchste Zeit. Nie kam ich zu spät zur Arbeit, stürmte trotzdem die Treppe hinunter, gehetzt und erleichtert zugleich, einem neuerlichen Gespräch über den Mann auf dem Foto entkommen zu sein. Und während ich vorbei an den Trinkern lief, die am Kiosk im U-Bahnhof Gesundbrunnen den Tag mit einem ersten Bier begrüßten, auf der Rolltreppe tief hinuntersank, durch düstere, vergessene, trotzdem streng bewachte Bahnhöfe fuhr, vermutete ich im bläulichen Licht Einstiege, die in den Humboldt-Bunker führen konnten, verriegelt mit rostigen Türen, deren Schließhebel zu winken schienen. Wie ein Torpedokäfer wühlte ich mich durchs lockere Märkische Reich, Bodenschichten aus klimahaltigem Sand, Kies, schiefrige Kohle mit Bitumen getränkte Holzspreisel, Knochen, kam vorbei an Gasschleusen mit Stahl verstärkt, kroch durch Wachkammern bis tief ins Innere, sah einen weißgekachten Operationssaal, besudelt mit braunen Rinnsalen, der Stahltisch aus der Verankerung gerissen, die Glasschränke Schrott. Stand endlich vor einem Fahrstuhlschacht, verrußt und grausig leer. Der Hochbunker war zugleich ein Tiefbunker gewesen, was über die Erde ragte, wurde nach dem Krieg geschleift. Doch die Geschichten ruhten tief drunten. Da breche ich ab. Es geht weiter. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Karl-Heinz Kluge, für die Ausführung zu Hans Zischler und den Einblick in keine gültige Ordnung. Ich glaube, das ist vielleicht das Verfahren, ne? Ja. Keine gültigen Ordnungen zu kennen. Ja, wir haben, wie Sie wissen, nutzen wir gerne die Gelegenheit, Sie ins Gespräch zu bringen. Vielleicht haben Sie was, was Sie anbringen möchten, fragen möchten. Wenn Sie noch ein bisschen überlegen wollen, mache ich mal den Anfang. Ist es das, die Dinge sich immer fremd sein lassen und nicht nach diesen Mustern, diesen Ordnungsstrukturen zu suchen, die zum Beispiel die Wissenschaft natürlich heranzieht, um die Welt zu erklären? Ist es das, was Zischlers Verfahren da auszeichnet und womöglich fast schon ein klassisches schriftstellerisches Verfahren ist?
Ja, also ich bin... Es ist eine ganz wichtige Frage. Mir ist gerade nur eingefallen, man könnte natürlich endlos über das Buch reden. Da hat zum Beispiel ein Kapitel drin, da stellt eine Zeichnerin vor, die auf schwarzes, ganz schwarzes Papier mit weißer Kreide Straßenzüge oder ganze Karrees, ganze Quartiere zeichnet, wie sie sie in Erinnerung hat. Also nicht im Stadtplan drüber paust und dann drauf hat, sondern es sind ganz tief schwarze Pappen, die er reproduziert hat dann, wo sie mit weiß zeichnet. Sie überlegt sich einfach, wie weit kenne ich meine Stadt, aber nur, es sind nur die Straßenzüge. Es sieht aus wie ein grauseliges Röntgenbild. Ja? Also ich denke auch, so, das so weit zu belassen, wie man es kennt. Aber er kennt natürlich viel. Man muss dazu sagen, wir würden, oder wenn Sie durch Konstanz laufen, man müsste einfach ausprobieren. Ja? Aber ich glaube, das so zu lassen, so weit wie er es kennt, ja, ich glaube, das wäre ein Verfahren für ihn. Aber er ist natürlich sehr, sehr oft unterwegs. Also der Preis ist sozusagen, sehr viel Zeit drauf zu verwenden, unterwegs zu sein, und mit, glaube ich, höchst gespannter Aufmerksamkeit auch. Also ich glaube, der ist immer, es wundert mich auch, weil der muss Drehbücher lesen, weil er ständig auch in kleinen Filmen oder in mittleren Filmen, hat jetzt den Thome-Film gerade, hat er mitgespielt. Das muss ja auch gemacht sein und trotzdem ist er ständig wieder unterwegs. Also das finde ich faszinierend. Aber ich weiß nicht, ob das die Frage vollkommen beantwortet.
Es ist eine der vielen Antworten, die man wahrscheinlich auf solch eine Frage finden kann. Also ich versuche mal eine Brücke zu bauen. Ich denke, dass das wahrscheinlich ein bisschen fremd anmuten kann, wie der vorgeht. Mir scheint es folgendermaßen zu sein. Da geht jemand wie verrückt durch die Welt und lässt sie sich fremd sein und sammelt ein und sammelt, was er finden kann und gibt nicht vor, ein Ordnungsschema dafür zu haben. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied zum Wissenschaftler.
Ja.
Der gibt nämlich vor, ein Ordnungsschema zu haben
und
sammelt aber auch lange und fleißig und sammelt dann nach den Vorgaben, die das oder nach der Spurbreite, die das Ordnungsschema ihm halt lässt.
Ja.
Und dieses Verfahren verzichtet sozusagen auf die Spurung und sammelt ein und gibt nicht vor, einen Sinnzusammenhang darin zu erkennen.
Ja.
Da wäre für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen den Verfahren
des
Flaneurs, der
auch
ein Sammler ist, aber naja, in Anführungszeichen ohne Sinn und Verstand.
Ohne Verstand, Wobei, was ich jetzt sehr schön fand, also dieses Schmetterlingsbuch weiß ich nicht, ob das so dahin haut, aber in dem Berlin-Buch ist es wirklich so, ich habe immer gemeint, ich kenne Berlin relativ gut, aber das ist sowas von aufgeladen, also ja, elektrisch aufgeladen, das also in meinen Händen hat es buchstäblich vibriert. Ja. Mhm. So toll sind die Sachen. Gell? Also wo ich sage, ja klar, Stadtgeografie, ich habe Geografie-Student, ich kenne es, aber es sind oft auch Sachen, das ist mir dann eingefallen. Ich habe am ersten Berliner Geografischen Institut studiert, in der Grunewaldstraße, das war das Reichsamt für Wetterdienst vormals. wenn sie da hingelaufen sind, heute sicher getüncht, da war der Nazi-Adler war abgeschlagen, man hat noch diese Umrisse gesehen, da haben die das Kriegswetter diskutiert und überlegt, ob Stalingrad klappt oder nicht, in diesem Reichsamt für Wetterdienst. Und solche Sachen, ohne dass ich Zischler schon da gut kannte, man kann sich das auch antrainieren, also auf Sachen zu stoßen, draufzufallen mit der Nase, ich meine fast, man könnte sich das ein bisschen antrainieren. Aber nicht mit dem Ziel eben, ich will die Ordnung der Dinge, ich will das, ja.
Das ist gar die Umkehrung, ne? Also ja. nicht Ordnung heißt ja auch, sich vertraut machen mit
etwas. Ja.
Und das wäre ein dauerhaft fremd sein lassen.
Sein, ja. Ja.
Wie?
Ja. Kann ich Ihnen so zustimmen für exakte Wissenschaften, sage ich mal. Aber eher, ich denke, das wird sich weisen, dass, also wenn Sie, ich gehe jetzt einmal im Jahr noch nach Berlin und ich bin jedes Mal eigentlich, denke, sei nicht so erschüttert, widerstehe, guck dir das an, aber ich bin jedes Mal von den Socken. Ja? Und ich denke, wenn andere Leute das wahrnehmen, was Tischler wahrnehmen, wenige, und es kann, glaube ich, nur darüber laufen, über Publizität, das sozusagen veröffentlicht wird, dass die Leute merken, es kann nicht sein, dass noch so ein Ding hingebaut wird. Also ich komme aus Offenburg, wir kriegen jetzt ein Einkaufscenter, ist fast schon durch. Gell? Und Offenburg ist keine schöne Stadt, muss ich sagen. Wenn Sie rauskommen aus dem Bahnhof, denken Sie, oh, lieber da einsteigen. Ja? Aber Berlin geht mir inzwischen ähnlich, wobei ich Berlin kenne, ja? Und denke, mir fällt immer diese Diskussion ein mit Thierse, Käthe-Kollwitz-Platz, gell? Keine Schrippen, keine Weckle, wir wollen Schrippen. Und da wird irgendwie auf die Kollwitz-Skulptur werden Spätzle drauf gemacht. So ein Quark, damit beschäftigt sich Berlin und die Feuilletons sind damit gefüllt. Wa? Es ist grausig. Ich glaube, dass Tischler so mit einem Antivisionär, aber was eine andere Vision hat von Stadtbetrachtung, von eine Stadt wieder zu haben, wo man sagt, ich weiß da einiges drüber und ich werde mehr wissen, wenn ich durchlaufe. In einer anderen Art von Rezeption, glaube ich. Aber Sie haben recht, das ist vielleicht nicht die Vision, die einsteigen, also er hat nicht die exakten Mittel dazu. Aber er geht, er guckt, er schaut, er notiert, er kombiniert und ich finde, es ist viel.
Ja,
das ist es auch eher so was
wie visionäre Liebe. Ich würd gern die Fragen wiederholen, damit wir sie auf dem Mikrofon haben.
Ja.
Also Ihr Einwand war, eine Vision heißt doch immer, eine Struktur zu finden und Ordnung zu finden. Und Sie sagten jetzt, dann ist es eher eine visionäre Liebe, aber nicht eine Vision. Naja, was passiert, wenn Sie eine jetzt etwas metaphorisch gesprochene Vision mal minus eins nehmen? Also wenn Sie umkehren, ist das dann immer noch eine Vision oder nicht? Dürfen wir den Begriff da noch verwenden, ja oder nein? Warum nicht? Man kann es sicherlich zumindest mal probieren. Was passiert denn, wenn wir uns sozusagen von diesen Ordnungsstrukturen verabschieden, ja, und von unserem Zwang sozusagen die Schubladen zu füllen? Wie fühlt sich dann was?
Ja? Das kann auch sehr, sehr gegenständlich sein. Wenn ich so durch Berlin laufen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nach 5 Minuten, ich bin gegen jede Art von Wachstum, die es heute programmiert wird, weil es mich verrückt macht. Dann habe ich ja auch schon was ganz Gegenständliches und was ganz, ganz konkret Politisches. Ich will nicht sagen, das hat keine Ordnung, das hat mich
ja.
Also, ich bin überrascht, dass es als visionär bedeutet.
Ja, also ich versuche es. Ich meine, ich begebe mich damit auf Glatteis, ganz klar. Und Volker hat auch gesagt, muss das der Zischler sein? Ich sage, ja, er muss es sein, weil wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, ich habe eine Zeit lang kurz in Schöneberg gewohnt, ich werde diese 10 Kilometer ablaufen. Wir gucken, wo sind da Straßen, wo die mit ihrem Stern auf dem Mantel, was verrückt ist, durchlaufen. Ich möchte das ablaufen, aber was ich nicht will zum Beispiel, wäre, dass da eine Stadtführung gibt, 20 Leute im Schlepp mit dem Fähnchen und sagen, das will ich nicht, ja. Aber es soll sozusagen diese Stadt, und das wäre für New York, für andere Städte denkbar auch, einfach so eine, in Anführungszeichen und sehr vorsichtig, Bebilderung sozusagen zu wissen, wie Stadt auch sein kann, dass diese Leute sozusagen, also es gibt hervorragende Gedichte von Gertrud Kolmar über Berlin, über diese, wenn sie im Morgen, also schon weiß, sie muss wieder zur Arbeit ans Band, tolle Gedichte über den Morgen in Berlin schreibt, ja, aber das wird immer abgehoben dann von dem, wie es wirklich war, dass sie sehr beengt, sehr, sehr bescheiden, also arm gelebt hat und dennoch dann ihr Elternhaus nochmal sehen. Man muss sich das vorstellen, die kommt an ihr Elternhaus und sieht Polizeirevier, gell? Das ist Und das findet er raus. Das wissen Germanisten sicher auch, aber es kommt dann in diesem Kontext des ganzen Buchs so hin, wo ich sage, das sind Möglichkeiten oder das ist eine visionäre Möglichkeit von Stadtbetrachtung auch. Also ich habe auch deswegen, hat mir das so gefallen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe vor einem Jahr, wir haben eine große Textilspinnerei in Offenbach gehabt, die steht seit Jahren leer, ist alles, die ganzen Maschinen sind in Indien und Radarnetz inzwischen da. Und habe in so einer Spinnereihalle gelesen, wie ein Fußballfeld so groß, was äußerst schwierig ist, Mikrofon und so, das hallt unheimlich nach. Und am nächsten Abend habe ich eine Diskussion gemacht mit einem Denkmalschützer, einem Architekten, den ich sehr schätze und kenne, und einer Künstlerin. Und ich habe dann gedacht, ich kenne diesen Architekten nicht wieder. Da war ganz klar, nee, das wird nichts. Die Maschinenhalle, da ist so ein Mosaik-Jugendstil, das wird erhalten bleiben, der Rest wird abgesenzt. Die haben einfache Lösungen. Gell? Da wird dann nicht gesagt, was könnte man denn, ja? Sondern einfache Lösung, das ist kein Denkmalschutz, das kommt weg. Ihr werdet keine Chance haben. Und Zischler hat sicher was anderes gesagt, glaube ich.
Ich hatte gegen Zischler nichts als Zischler, sondern als Lebenden.
Ja.
Sonst haben wir nur Tote in dem Sinne. Das einzige Argument. Das kann sich erfahrungsgemäß noch ändern. Wie auch immer. Ich denke, also mir scheint der Unterschied darin zu sein, ob man mit dem Fragmentarischen unseres Erkennens, unseres Wahrnehmens sich beheimaten will oder nicht. Und wir konstruieren ja immer Sinnzusammenhänge. Das ist zum Beispiel in der Tat etwas, woran sich die Wissenschaft, glaube ich, worin sie sich gefällt. Was man ihr als Aufgabe bis zu einem gewissen Maß zumindest zuschreibt, dass sie Ordnung schafft, dass sie Sinnzusammenhänge herstellt und so weiter. Und das ist ein dezidiert sozusagen sinnverweigerndes Verfahren, das sich auf das Fragmentarische der Welt versucht einzulassen und die fragmentarische Wahrnehmung sozusagen hochhält und ihr huldigt. Zumindest als Experiment ist es sicherlich ein Ansatz, der vielleicht mal in manch verstaubte Verfahren doch ein bisschen Schwung bringen könnte. Das wäre zumindest mein Vorschlag zu sagen, vielleicht können wir daraus was lernen, nicht immer gleich zur Ordnung und zum Muster und zum Schema zu greifen, sondern vielleicht etwas wilder unterwegs zu sein und die Details in ihrer Bedeutung vielleicht sein zu lassen,
werden zu lassen. Nur so als Anmerkung noch, also dieser Oskar Huth kommt auf die Idee, quasi Camouflage zu machen. Die heute heißt Straße des 17. Juni, die Straße zum Brandenburger Tor soll damals mit riesigen, gigantischen Gummitarnnetzen getarnt werden. Wurde gemacht, es stank elendiglich, dieses Gummi, wenn ein bisschen Sonne drauf kam oder Regen. Und er sagt, ich sehe diese Netze und weiß, ich muss mich tarnen. Ich muss mir für mich, die wollen das Brandenburger Tor retten vor Bombenangriffen und haben Gummitarnnetze 100 Meter weit. Ich werde mir eine andere. Also so kommt er drauf und sagt, ich. Und das sind Sachen, die finde ich faszinierend, gell? Wie jemand so anders denkt und damit auch durchkommt letztendlich. Ja? Und, nebenbei gesagt, ich fand diesen Zwiebelfisch da, Günter Grass war da zum Beispiel, Delius, also viele Berliner Autorinnen und Autoren haben dort getrunken. Und ich fand es immer faszinierend, da einmal reinzugehen. Gell? Also ich fand es auch. Und da hat er sich aufgehalten, der Oskar Huth.
Die Trinkerhöhle als Tarnkappe.
Ja, genau.
So machen wir vielleicht heute Abend weiter. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich sagen, begeben Sie sich in die Trinkerhöhle. Tarnen Sie sich gut. Lüften Sie die Kappe am nächsten Montagabend hier wieder. Dann werden Sie Martin Hielscher hier stehen sehen, Cheflektor vom Beck Verlag, der wird Ihnen was über Sigmund Freud erzählen und vielleicht gehen wir danach uns wieder tarnen. Schönen Abend, herzlichen Dank, Karl-Heinz Krug.
Vielen Dank.